Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung über das gottgeweihte Leben, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten lassen wir regelmässig Gottgeweihte zu Wort kommen. Sie berichten über ihr Leben und über ihre Berufung. Und heute geht es um eine besondere Weihe, vielleicht weniger bekannt, wo die Berufung prinzipiell nicht in der Gemeinschaft gelebt wird, sondern alleine. Der unmittelbare Bezugspunkt ist die Diözese. Der Diözesanbischof ist gewissermaßen der zuständige Oberer. Ja, das ist die gottgeweihte Jungfrau. Vielleicht wissen Sie, wie so eine gottgeweihte Jungfrau lebt. Und vielleicht wissen Sie das auch nicht. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, mehr über das Leben zu erfahren in der kommenden Stunde. Ja, und so möchte ich jetzt Schwester Veronika Ebnöter hier im Radiostudio ganz herzlich willkommen heißen. Und ich freue mich, mehr zu erfahren über dein Leben und über deine Berufung. Herzlich willkommen nochmal,
danke,
Veronika, bei uns.
Guten Morgen.
Ja, du trägst einen ganz schönen Jeans-Habit. Ja, sehr speziell. Wie ist es da dazu gekommen?
Ich habe zuerst gar nicht den getragen nach der Weihe, sondern einen schwarzen. Und den Jeans-Habit habe ich dann erst mir zugelegt, als ich auf Südamerika leben bin, weil dort ist einfach schwarz sehr ungünstig. Und dann habe ich den Jeans-Stoff gewählt, weil Jeans findet man fast in jedem Land, hoffentlich. Und ich weiss ja nicht, wohin mich der Herrgott noch schickt. Also ja, wäre Jeans wirklich der beste Stoff, den ich überall finden könnte. Und er ist natürlich erinnert mit seinem Blau an den Himmel, an Mutter Gottes. Und ist auch einfach freundlich zum Anschauen, ja.
Hast du den selber gemacht, oder?
Ja, bis anhin ja. Aber ja, also bis etwa vor 2 Jahren dann habe ich dann gefunden, nein, jetzt lasse ich einen Profi her, weil hier in der Schweiz muss es dann schon ein bisschen schöner sein als irgendwo in Südamerika im Outback, wo es dann niemand interessiert, wie so etwas aussieht.
Schön. Und wie sieht das aus jetzt am Sonntag? Läufst du dann auch mit Jeans rum?
Also mit dem Jeans-Habit laufe ich natürlich den ganzen Tag rum. Also ich habe nicht ein Habit und ein Sonntagshabit, sondern es ist die ganze Woche der gleiche.
Wie sieht das aus? Ist das auch übernommen worden von Kolleginnen von dir, die gottgeweihte Jungfrauen sind? Du
nein.
Bist da ein bisschen Trendsetter, Modetrendsetterin.
Ja. Nein, also ich habe bis jetzt noch nie so jemanden gesehen. Das ist aber auch individuell. Und er ist natürlich, hat eine Form, die nicht jetzt gerade für jede wahrscheinlich passt. Und darum ist das sehr, sehr individuell.
Wirst du jetzt viel darauf angesprochen, ob du Ordensfrau bist und von welchem Orden das du kommst?
Ja, also überall, in der Migros, auf der Strasse, im Ausland, wird sehr viel angesprochen, ja.
Okay, aha. Und wie sind die Reaktionen?
Durchwegs positiv. Also sie haben die Freude, eine eingekleidete Schwester zu sehen, auf der Strasse und irgendwie offenbar relativ normal. Und es gibt auch viel Kontakt, die dann langfristig sind. Und mal, schön. Also es ist schön, eigentlich so rumzulaufen. Allerdings wird man auch immer beobachtet. Also komme ich aus dem Haus, bin ich einfach beobachtet, was ich mache, wo ich hergehe, mit wem ich schwätze, was ich einkaufe. Ja, da muss man sich einfach daran gewöhnen.
Du hast wahrscheinlich den Sommer auch gelitten, oder? Weil es so heiß war und dann der Jeansstoff.
Ja, er ist zwar noch relativ luftig. Und ich habe ja die Ärmel hinterlitzen. Ich habe schon Schlimmeres im Leben erlebt als jetzt Hitze. Und das nimmt man einfach so, wie es halt ist.
Schön. Veronika, die Weihe ist vielleicht weniger bekannt von der geweihten Jungfrau. Was ist das genau? Kannst du etwas darüber erzählen?
Ja, geweihte Jungfrauen sind ein eigener Stand in der Kirche. Darf man nicht verwechseln mit Ordensleuten, die auch ein Stand sind, und Eheleute und Priester. Also ein eigener Stand. Und das sind Frauen, die im 3., 4. Jahrhundert haben die angefangen, sich Gott zu weihen. Es hat aber noch keine Klöster gegeben. Und dann sind die zum Bischof, haben die Weihe abgelegt, das eine Gelübde von der Jungfräulichkeit, und haben, also in die Hand vom Bischof, und haben dann allein gelebt oder in ihrer eigenen Familie. Und erst später hat man sich dann, ist der andere Stand entstanden, dann hat man sich zusammengeschlossen zu Klöster und dann ist das Ganze losgegangen. Aber die Form, geweihte Jungfrau, die ist dann geblieben, immer parallel. Also es ist eigentlich die älteste Form von geweihtem Leben. für Frauen. Und im Mittelalter hat es dann so Unterbrüche gegeben, weil es doch sehr schwierig ist, politisch war, dass Frauen alleine leben. Und es hat diverse Unterbrüche gegeben, bis dann 1971, nach dem Zweiten Vatikanum, hat man das wieder eingeführt. Und jetzt ist das wieder aufgekommen und offenbar eine Form, wo für viele geeignet ist in der heutigen Welt, geweiht zu leben.
Mhm. Hast du auch andere Optionen geprüft gehabt? Also,
zum Beispiel,
ich tritt in einem Kloster.
Natürlich. Das habe ich ja gar nicht gekannt, die geweihte Jungfrau. Und bin dann natürlich nach meiner Berufung suchen, habe Klöster besucht, habe mitgelebt, habe mit diesen Oberinnen und diesen Leuten geredet. Ich habe ja nichts anderes gekannt. Bis ich dann, aber nie irgendwie meinen Platz gefunden. Es hat nicht, ich habe nicht gedacht, ich gehe dorthin, wo Gott mich will, aber es hat mich nicht in ein Kloster gerufen, offenbar. Und dann, bin ich auf einen Zeitungsartikel gestossen über die geweihte Jungfrauen und habe überlegt, hin und her, und es ist noch mal 2 Jahre gegangen und geprüft und so. Und dann habe ich gefunden, das ist es.
Du hast es geprüft. Was hat zu dieser Prüfung gehört?
Sicher das Gebet. Dann das Gespräch mit dem geistlichen Begleiter. Und dann irgendwann mal hat's mir dann, ist das ein bisschen dringender geworden. Und dann habe ich eine Wallfahrt gemacht, extra in dem Anliegen. Und bin am Morgen um 4 Uhr dann heimgekommen von dem Wallfahrtsort und habe immer noch nicht gewusst, ob es jetzt das ist oder nicht. Und habe dann aus lauter Verzweiflung und Müdigkeit und so Münzen geworfen. Am Morgen um 4 Uhr. Und das eine war der Karmel, Eintritt in den Karmel, oder eben geweihte Jungfrauen hat das geworfen und prompt ist natürlich auf den Karmel gefallen, die Münze. Und dann habe ich gewusst, nein, jetzt mal, das ist geweihte Jungfrau. Ich habe es eigentlich schon lange gewusst, aber ich habe dann noch wie noch so einen Schubs gebraucht.
Schön. Wie sehen denn Voraussetzungen aus für gottgeweihte Jungfrau? Also kann man auch zum Beispiel schon in einer Beziehung gewesen sein und nachher den Weg gehen? Oder was sind die Voraussetzungen?
Also man darf nicht kirchlich geheiratet gewesen sein, aber natürlich kann es sein, dass jemand schon eine Beziehung geführt hat. Ist aber kein Hinderungsgrund. Und das Zweite ist, man muss 28 sein für die Weihe, um auch ein bisschen Lebenserfahrung zu haben, oder?
Und ein Obergrenze altersmässig?
Nein, ich glaube nicht. Weiß ich nicht.
Nicht. Die werden wahrscheinlich noch eingeführt.
Ja.
Gut. Wie sieht denn so der Zusammenhalt von der gottgeweihten Jungfrauen aus? Also ihr lebt ja mehr oder weniger allein, oder?
Ja, also in der Schweiz lebt jede eigentlich allein. Und der Zusammenhalt ist sehr individuell. Also das kommt auf die Einzelnen drauf an. Wir treffen uns einmal im Jahr offiziell mit dem Bischof, aber auch das ist fakultativ. Und sonst haben wir natürlich Kontakt untereinander. Mal die einen untereinander mehr und die anderen halt weniger. Und die einen sagen, nein, ich will gar keinen Kontakt und ziehen sich ganz zurück. Das ist jeder Einzelne überlassen.
Und habt ihr auch Auflagen, die ihr müsst erfüllen müsst? Sprich, also Stundengebet oder die heilige Messe besuchen, Sakramente etc.?
Das ist sicher sehr empfohlen. Also ganz so verpflichtet wie die Priester sind wir nicht auf Stundengebet, aber es ist sehr empfohlen. Und ich mache es natürlich das ganze Stundengebet. Ich gehe auch jeden Tag in die heilige Messe und natürlich die Sakramente, das ist selbstverständlich. Ja.
Fühlt man sich da nicht ein bisschen einsam, wenn man so alleine lebt und dann gleich viel beten muss? Oder will?
Muss, ja. Nein, eigentlich, also es hat ja zwei Seiten. Oder? Auf der einen Seite ist das die Zweisamkeit mit Gott, wo man natürlich ganz stark hat, wo man hat auch viel mehr Zeit für das. Dadurch ist man nicht einsam, sonst macht man etwas falsch, oder, wenn man das nicht hat. Aber es gibt auch Zeiten, wo man die Gott-Verbundenheit überhaupt nicht spürt oder, wo sie nicht fassbar ist. Und dort kann es natürlich dann sein, dass die Einsamkeit kommt. Ich glaube aber auch, dass zu einer geweihten Jungfrau ein starkes soziales Netz gehört, das sie sich aufbauen muss. Und das, glaube ich auch, dürfen wir in Anspruch nehmen als Geschenk Gottes. Und das trägt dann natürlich auch durch Zeiten, wo man dann eine geistliche Trockenheit erlebt. Muss aber auch dort immer unterscheiden, ist es jetzt richtig, geht man zu anderen Menschen oder sollte man das jetzt durchstehen, die Einsamkeit, weil sie ist ja auch ein geistlicher Gewinn.
Mhm. Hast du das auch schon erlebt?
Ja, natürlich. Das ist sehr oft ist das der Fall. Das ist in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Ist das, wird das auch immer tiefer, wird das immer mehr? Man kommt immer mehr ihm näher. Und ihm näher kommen heisst, Christus am Kreuz näher kommen, wo er wo dort die grosse Einsamkeit erlebt hat. Und je näher, glaube ich, immer ihm kommt, desto präsenter wird die Einsamkeit. Aber als geistlicher Schatz, oder?
Ja. Also du meinst, übers Kreuz, also quasi den Vergleich anstellen und dann in dem Sinn konsequent weitergehen mit Jesus.
Ja, es ist, er ist mein Bräutigam. Also und der am Kreuz gestorben ist und einsam dort gehangen ist, ist mein Bräutigam. Und wenn ich etwas erlebe, klar, wenn ich einfach Leiden erlebe, dann kann ich ihn dort finden, aber es gibt ja auch Leiden, die einfach ja, wo man kann so oder so sehen. Und wenn ich das mit ihm erlebe als meinem Bräutigam, dann ist das ein kongruent werden mit ihm. Und letztendlich, also natürlich in der Freude und in allem, und letztendlich immer in dieser Einsamkeit drin. Mhm. Aber in einer wunderschönen, also in einer süßen Einsamkeit.
Schön. Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr auf deine Berufung zu sprechen, aber jetzt eingangs möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Thematik gottgeweihte Jungfrauen eingehen. Wie sieht denn das im Ausland aus? Gibt es auch viel gottgeweihte Jungfrauen und wie sind die verbunden mit dem Ausland?
Weltweit gibt es etwa 3000 geweihte Jungfrauen, was mehr ist als jeder Frauenorden Mitglied hat. In der Schweiz sind wir etwa 70 und ja, verbunden sind wir natürlich durch die Treffen mit dem Papst, wo er regelmässig veranstaltet für die geweihten Jungfrauen. Dann hat es diverse Webseiten, wo die einzelnen Länder haben. Aber sonst sind natürlich, ist eben Kontakt wieder sehr individuell.
Jetzt, wie sieht bei dir so das konkrete Leben aus, also so ein Alltag?
Also ich stehe um 5 Uhr auf. Und dann ist zuerst natürlich zuerst freies Gebet und dann Stundengebet. Und dann gehe ich in die Heilige Messe. Das ist, wenn es geht, am Morgen. Und ja, dann fange ich an. Ich bin ja Gefängnisseelsorgerin. Dann gehe ich entweder ins Gefängnis oder ich gehe ins Safiental, wo ich Pfarreihelferin bin. Oder ich arbeite daheim. Ja, so geht es. Eigentlich ist kein Tag gleich, oder? Und zwischendurch immer wieder Stundengebet. Und ja, am Abend komme ich heim oder habe noch irgendeinen Anlass, einen Termin. Und dann wird es halt meistens dann irgendwie 11, 12 oder so, bis man dann ins Bett kommt.
Es ist ein langer Tag.
Ja, zur Zeit sehr, ja.
Da gibt es keine Mittagsruhe.
Ja, manchmal irgendwo im Gefängnis auf einem Stuhl, auf den Kopf auf den Tisch eine Viertelstunde. Ja, nein, sonst natürlich nicht, nein.
Wie sieht die Arbeit im Gefängnis aus? Kannst du uns etwas erzählen darüber?
Also ich bin Gefängnisseelsorger in 2 Männergefängnissen im Kanton Graubünden. Und da gehe ich jeweils einen Tag pro Woche besuche die Leute. Das heisst, ich gehe am Morgen vor der 8 Uhr, komme ich rein. Und dann zuerst mal durch den Sicherheitscheck, Telefon, Alarm fassen. Ja, ich muss das Handy abgeben und so weiter. Und dann mache ich meine Rundgänge. Also ich gehe zuerst am Morgen, besuche ich alle Insassen. Die arbeiten ja an ihren Arbeitsstätten.
Wie viele sind das? Wie viele Insassen?
Ja, es ist immer so eine Frage von der Einteilung. Im einen Gefängnis sind es 60 Insassen in der geschlossenen Anstalt und in der offenen Anstalt sind es 120. Und in der offenen Anstalt muss ich natürlich 2 Touren machen, also eine Woche die Tour und dann besuche ich die in diesen Werkstätten, was sind, also entweder in der Gärtnerei oder in der Küche oder in der Industrie, in der Schreinerei und so weiter. Und gehe zu jedem her, ein bisschen Smalltalk oder einfach frage, wie es geht. Ich weiss von vielen, wie die Kinder heissen oder wie eine Frau Geburtstag hat oder so. Also so einfach so ein bisschen mit ihnen ins Gespräch kommen. Und sie, mittlerweile kennen sie mich natürlich auch und da ist immer ein Hallo. Und so gehe ich so auf die Einzelnen ein, versuche natürlich auch ein bisschen herauszufinden, ob gerade etwas aktuell ist, was sie belastet. Und wenn dann wirklich etwas ist, wo ein bisschen länger geht oder ein bisschen einen intimeren Rahmen braucht, dann schlage ich vor, dass sie zum Gespräch kommen, ins Büro, und dann haben wir dann eine halbe Stunde Zeit. Oder es ist natürlich schon abgemacht von der letzten Woche auf diese Woche dann abgemacht, das Gespräch fix. Das ist so, ja, etwa der Alltag. Und dann ist es natürlich immer unterbrochen. Das Gefängnis ist sehr, ein unberechenbares Setting. Also man weiss nie, ob jemand ausrastet, ob jemand irgendwie Zellen anzündet oder ob irgendwie etwas passiert. Also das, da muss man einfach immer gefasst sein. Also kein Tag ist anders im Gefängnis. Und zwischendurch habe ich aber in der geschlossenen Anstalt haben wir eine Gebetsgruppe gegründet auf Initiative der Insassen. Und da muss ich sagen, da kommen über 50% von den Insassen wird viersprachig geführt, also ich übersetze simultan in vier Sprachen. Und wir haben alle Religionen, also von Christen über Muslime, über Juden, über Alawiten, über Atheisten. Es kommt also alles. Und ja, da verbringen wir, bewilligt ist 25 Minuten, dann verbringen wir die 25 Minuten im Gebet, in Diskussion, in Katechese. Ja, also... Und sie kommen gerne, also wenn Sie euch vorstellen, das sind, ja, dann sind, das ist eine Runde von Männern, also Mörder, Pädophile, Vergewaltiger, ja, grosse, oder Bankräuber, Geiselnehmer, sitzen alle zusammen und die haben natürlich ihre Hierarchien und ihre Knöpfe miteinander, aber ich muss sagen, es tut gut, manchmal muss ich auf den Tisch klopfen, dass auch wirklich dass die Regeln eingehalten werden, aber es ist eine gute Stimmung. Also ich habe sehr oft Hühnerhaut oder sehr oft kommen mir Tränen, wie tief das kann sein, die Momente in dieser Gebetsgruppe.
Kannst du ein Beispiel machen, also wenn das überhaupt darfst sagen, aufgrund vom Datenschutzgesetz?
Also Namen darf ich natürlich nicht nennen, aber es ist schon, wenn ja, also sie betet, wenn dann so ein gestandener Mann für andere betet, die noch länger sitzen müssen als er. Also dann muss ich sagen, wenn er sich so die Blöße gibt, für einen anderen zu beten, oder ja, einfach das Schwierigste für sie ist, Blöße zu geben, in einer totalen Macho-Hierarchie, etwas preiszugeben, dass sie Schwäche haben, dass sie sich Sorgen machen um ihre Familie oder dass sie ihnen leid tun, was sie gemacht haben. Das ist stark. Und das merkt man dann weniger verbal als einfach so auf dieser Ebene, so die geistliche Ebene.
Ja. Gut, danke vielmals, Veronika, für die ersten Gedanken und Ausführungen. Ich würde gerne eine Musikpause machen. Du hast einen Wunsch geäussert. Wieso möchtest du das Lied und was für einen Bezug hast du zu dem Lied?
Also, das ist von Marco Frisina, das Lied. Ich mag ihn, beziehungsweise den Film, er hat ja viel Musik komponiert, und ich mag ihn, weil ich eigentlich, ah nein, das ist in dem Fall Jesus
Christ.
Das kommt später,
ja. Genau.
Genau. Also, Jesus Christ ist vom Weltjugendtag, ich war selber nie am Weltjugendtag gewesen, aber mir gefällt das Lied. Es ist einfach simpel. Christus ist einfach, oder? Und irgendwie das Gebet zu ihm soll auch einfach bleiben. Und das ist, ja, das ist einfach eingängig.
Schön, dann spielen wir doch das ein. Ja, nach dem wunderschönen Lied «Jesus Christ» sind wir zurück in der Sendung, wo es ums gottgeweihte Leben geht. Wir sind im Gespräch mit der Schwester Veronika Ebnöter, die gottgeweihte Jungfrau ist. Und sie hat uns im ersten Teil schon einen guten Einblick in ihr Leben ermöglicht. Sie ist Seelsorgerin in einem Gefängnis und tut dort die Inhaftierten betreuen. Ja, und wir stehen vor dem Missionsmonat und die Schwester Veronika war auch in der Mission tätig gewesen. Und darum möchte ich die Frage stellen, auch, was sie für Erfahrungen gemacht hat in der Missionstätigkeit und wie lange, dass du im Ausland gewesen bist. Veronika, ich übergebe einfach dir das Wort.
Ich bin 3 Jahre in Südamerika gewesen, in Bolivien, das ärmste Land von Südamerika. Und dort habe ich extra einen Ort ausgewählt oder eine Gegend, wo keine Missionare hergehen, wo niemand will, ja, arbeiten. Und das ist ganz ein abgelegener Ort. Das ist ein Gebiet halber Kanton Graubünden, sehr reiss, also sehr gross. 22'000 Einwohner. Google Maps ist es inzwischen, aber bis, wo ich gegangen bin, ist das noch ein weisser Fleck gewesen. Bis auf keine Militärkarten hat es keine Karten nicht gegeben.
Also wann war das, wo du da warst?
2008 bis 2011. Geplant wäre noch mehr, aber es hat sich jetzt so gegeben, dass es einfach auf 3 Jahre beschränkt ist. Und dort, das ist ein Gebiet, wo, sagen wir, christianisiert worden ist, irgendwie vor 400 Jahren. Aber, also die Leute sind getauft, aber es ist halt einfach einmal im Jahr ein Priester in das Gebiet reingeritten und hat dann Massentaufen gemacht. Und die Leute haben eigentlich keine Ahnung. Sie mischen das, das sind also Indigenas, die mischen das mit ihrem Glauben an Pachamama, also mit Politismus. Und ja, das sind, sie leben sehr, sehr einfach, sind Selbstversorger. Und das Gebiet befindet sich zwischen 2'500 und 4'500 Meter, ganz nahe am Äquator. Ja, gibt Regenzeit und Trockenzeit. Und wir sind das kleines Trüppli gewesen, wo dort reingegangen ist mit 2 Koffern und haben dann einfach angefangen missionieren. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, wie früher, wo man dann einfach so überrollt hat und gezwungen hat vielleicht, sondern wir sind einfach dort rein und haben mit diesen Leuten mitgelebt. Und haben einfach unseren Glauben gelebt, den katholischen Glauben, in der Überzeugung, dass der so eine Kraft hat und so eine Schönheit und so eine, ja, Überzeugung, dass die Leute sich von selber davon angezogen fühlen und mitmachen. Also völlige Freiheit, völlig, in einer grossen Gelassenheit eigentlich. Und wir haben dann schon das ein bisschen systematisch angefangen. Es sind 120 Dörfer und wir sind da sternförmig, haben die Dörfer besucht, Katechesen gehalten, Sakrament, also die Messe und Beichten und ja, heiraten, also die Leute heiraten. Ja, das ist so, wow, das ist natürlich Hand in Hand gelaufen mit Entwicklungsarbeit. Das geht nicht anders, wenn man Christ ist. Kann man das nicht voneinander trennen. Wir haben Wasserfassungen gebaut, wir haben Nahrungsmittel gebracht, wir haben also Schulwohnheim gebaut, dass die Kinder auch, die sonst nicht alle Gelegenheit haben, in die Schule zu gehen, haben, dann können dort übernachten unter der Woche und in die Schule gehen. Das ist natürlich ein Tropf auf den heissen Stein, wenn man denkt, dass ich nur 3 Jahre dort gewesen bin, aber das wäre ja lang gewesen, die nächsten 30, 40 Jahre. Und das ja, ist jetzt halt anders gekommen.
Deine Kolleginnen, die auch in diesem Bereich tätig waren, sind das auch gottgeweihte Jungfrauen gewesen?
Nein, das war ein Team, das war also ein Priester. Dann haben wir noch Volontäre von Europa, die uns immer wieder begleitet haben.
Und du bist dazumal schon gottgeweiht gewesen?
Ja.
Okay. Und wie hast du dich verständigt?
Also, mit Spanisch natürlich in der Stadt, aber auf dem Land reden die Leute nur Quechua. Quechua ist eine Inka-Sprache, eine alte Sprache, wo man nur schreibt und nicht so gelernt hat. Wir haben allerdings einen Kurs besucht von 5 Monaten und haben einfach Quechua büffelt vom Morgen bis am Abend. Nach 5 Monaten haben wir es dann fließend können reden und so sind wir in die Pfarrei rein, haben dann natürlich müssen merken, dass die Leute ein anderes Quechua reden. Aber wir sind dann schnell, haben uns können adaptieren. Und dann haben wir uns, ja, auf Quechua mit diesen Leuten verständigt und Spanisch.
Veronika, wie hat denn dein Leben vor dieser ja, die Tätigkeit in der Mission ausgesehen?
Ich bin ausgebildete Religionslehrerin und habe das mit Herzblut auch gemacht, im Kanton Graubünden und Kanton Glarus. Habe ich Schule gegeben, einfach 1. bis 6. Klasse, Vollzeit, ja.
Ja, Veronika, du hast ja auch einen Blog im Internet. Kannst du ein bisschen etwas darüber erzählen? Was ist das Ziel?
Na, schon der Name, also der Blog ist www.frommbeeren.ch und der sagt schon ein bisschen, was ich sagen möchte. Frommbeeren ist ein zusammengesetztes Wort und sollte eigentlich den Glauben zusammenbringen mit etwas Kurzem, Schönem, Süssem, also ein Amuse-Bouche. Also es sollte auch Ästhetik, der Glaube sollte einfach, kommt eine neue Verpackung über, versuche ich zumindest. Und gleichzeitig ist es gerade der Blog, also es gibt ja verschiedene Produkte, die ich gemacht habe, aber im Moment gibt es nur den Blog. Und der versucht, einfach einen praktisch alltäglichen Einblick zu geben in ein Leben von jemandem, der versucht, ganz fest mit Gott verbunden zu sein, der dann eben auch Höhen und Tiefen erlebt. Und dass man mal so richtig dahinter sieht und nicht immer die salbungsvollen Worte hört, die man von Christen oft hört, sondern man soll mal hinter Kulissen sehen. Und auch merken, ja, so eine Person kämpft mit dem gleichen Problem wie alle anderen Personen, aber sie kann sie überwinden mit dem Glauben und den Weg aufzuzeigen, den Prozess, der hinter jeder Lösung steckt, das soll der Blog zeigen. Einfach ganz ehrlich, ich habe ja nichts zu verlieren. Also,
kannst du ein Beispiel machen, Veronika?
Ja, ist jetzt schwierig, man muss halt lesen auf frommbeeren.ch.
Okay.
Dann ist es, glaube ich, am einfachsten, weil mündlich ist das auch noch anders.
Wie oft machst du einen Eintrag, Veronika?
Ja, eben, es geht je nachdem, wenn ich etwas lebe, aber durchschnittlich so alle 4 Tage ist dann so etwas. Aber ich glaube, es ist auch gut, die Frequenz, weil es ist manchmal schwer verdaulich. Also es soll auch nicht so einfach ein Konsumieren sein, sondern man soll auch darüber nachdenken und überlegen, ja, was kann ich daraus ziehen für mein eigenes Leben. Wo habe ich einen Ansatzpunkt?
Die Häftlinge vom Gefängnis, besuchen Sie auch den Blog? Oder haben Sie überhaupt Zugriff aufs Internet?
Die haben natürlich kein Internet, aber es ist offenbar schon durch, dass über Angehörige oder so, dass ich so eine Seite habe und, ja, und ab und zu irgendwie im Fernsehen bin oder im Radio und so. Und das, da wissen Sie dann schon. Sie haben es ja gesehen, zum Teil Fernsehen haben Sie ja. Und Sie wissen, das ist ein Teil von mir, aber ich bin vor allem für Sie da. Das ist das Wichtigste.
Schön. Es ist sehr fordernd, dein Leben, also lange Arbeitstage, morgen um 5 Uhr aufstehen und dann bis, abends um 12 Uhr auf der Beine sein. Wie findest du den Ausgleich, Veronika, dass du genügend Energie hast?
Ausgleich ist sicher die Stille. Also, abgesehen natürlich von den Sakramenten und so. Die Stille daheim. Ich habe ein schönes daheim. Ich kann mich dort zurückziehen. Das ist fast wie eine Zelle. Also ich habe nicht sehr viel Kontakt bewusst gegen aussen, wenn ich daheim bin. Das ist sicher ein Ausgleich. Dann vor allem natürlich mein soziales Netz, also meine Freunde, die für mich da sind, wo ich für sie da bin. Das ist natürlich die grosse Ausgleich. Und dann mache ich es halt wie, ich glaube, das war Thomas von Aquin, der gesagt hat, eben heisse Bäder, also irgendwie duschen, das ist irgendwie so ein Mittel. Und lesen, sich ablenken, eben mit Freunden reden, aber auch in die Natur gehen, also Berge gehen. Ich wohne ja in den Bergen und das ist natürlich...
Du kommst vom Bündnerland, ja. Bist heute Morgen extra von Bonaduz, hast du gesagt,
ja.
Bist angereist.
Mhm.
Schön. Du hast vorher angesprochen, dass die Stille dir viel gibt, jetzt als Ausgleich. Vielleicht wäre es noch interessant, etwas mehr zu erfahren über die Spiritualität der gottgeweihte Jungfrauen. Wie würdest du das umschreiben?
Also offiziell kann ja jede ihre eigene Spiritualität so ein bisschen zusammenstellen. Offiziell sind natürlich die geweihten Jungfrauen als Brut Christi haben sie die Aufgabe, Kirche, wo auch Brut Christi ist, vor Gott zu tragen. Also alle Anliegen von all diesen Menschen, die zu Kirche gehören, aber natürlich auch von allen anderen Menschen. Wie sie so ein intimes Verhältnis hat mit Gott, ist ihre Pflicht, ihm das zu bringen, weil man so einen guten Draht hoffentlich hat zu ihm. Das ist so das, was uns so ausmacht. Dann meine persönliche Spiritualität ist stark an der Franziskanischen angelehnt, und zwar, einfach, dass ganz abhängig sie von Gott. Also Franziskus, wo auf alles verzichtet hat, ganz auf Gott, den Vater, vertraut. Das ist schon das, was ich suche. Und weil ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, das ist auch in jeder Spiritualität, die es gibt, vorhanden. Die ganz die Abhängigkeit von Gott zu suchen und gar nicht mehr auf sich so zu vertrauen in dem Sinn. Das ist, ja, man kann es, ja, es ist so die Hingabe. Ich vergleiche es halt immer mit der Fischerrute, wo man so wieder anhängt. Also Gott hat die Fischerrute und er wirft mich einfach aus, irgendwo, wo er halt will. Das ist nicht meine Sache, wo er mich hinwirft. Und ich gelang dann irgendwie in ein Gefäß, irgendwie in eine Situation, in eine, ja, Lebenssituation, wo ich dann einfach in dieser Verbindung mit Gott, also der Vater, den ich dann zu Gott habe, nährt mich, aber ich bin dort, wo er mich will und befasse mich auch mit dieser Situation, wo er mich hinwirft. Also ich scheuche nichts, ich bin ja verbunden mit Gott. Und das kann mal Honig sein, das kann mal Schocki sein, oder? Das ist oder mal eben auch etwas sehr Unangenehmes. Aber durch die Verbindung mit Gott ist das gar nicht so relevant. Das eine, das ist so die Hingabe und das Vertrauen das auf Gott. Und das andere Bild, das ich so habe von meiner Spiritualität, ist so ein Tanz mit Gott. Das ist dann mehr so das, was zwischen ihm und mir abläuft. Tanz als etwas zwischen zwei, wo harmonisch ist. Ich lasse mich führen von ihm. Ich weiss, als Frau, wenn man tanzt, weiss man nicht, wohin das geht. Also man lässt sich führen. Man muss wach sein für jeden Druck am Rücken, an der Hand, um sich führen zu lassen. Und das ist im geistlichen Leben ganz ähnlich. Ich muss gar nicht viel wissen im Voraus, sondern ich bin einfach achtsam, was will er jetzt von mir. Und gleichzeitig ist es auch ein Training. Also ein Tanz wird nur schön, wenn man wirklich auch trainiert ist, wenn man, also das ist eigentlich hohe Schule, wenn man so geistliches Leben ist, damit es leicht und locker aussieht, steckt grosse Arbeit dahinter. Also es ist eigentlich ein Paradox, aber es ist so, das ist so, dass die Beharrlichkeit in den Sakrament, im Gebet, in der Hingabe, in der Treue, im Suchen vom Willen Gottes, das ist Arbeit, das ist Knochenarbeit. Mhm. Aber es sieht nachher, oder wie soll ich sagen, es wird nachher virtuos in dem Tanz, oder? Wenn man die Muskeln hat, so quasi die Trainierten, dann kann der Tanz wirklich zu einem Tanz werden, wo man auch sich ganz hingeben kann in Gott, und dass er einen führt und dass es so eine Verschmelzung gibt zwischen zwei, zwischen ihm und mir.
Tiefgreifende Worte jetzt. Darum möchte ich gerne eine Musikpause machen. Du hast noch ein weiteres Lied gewünscht, Veronika.
Das ist auch von Marco Frisina. Mir gefällt er einfach. Und vor allem, das Lied kenne ich jetzt nicht direkt, aber es ist ähnlich. Es ist, glaube ich, auch aus einem Film. Und mir gefällt halt der Film, wo er die Filmmusik gemacht hat. Francesco e Chiara. Das ist ein italienischer Film, ist, glaube ich, auch in anderen Sprachen übersetzt, auf Deutsch leider noch nicht. Ein sehr empfehlenswerter Film, googelt Sie mal. Francesco e Chiara, wo sehr, sehr tief und sehr authentisch das Leben von Franziskus und Clara zeigt. Und das ist ein grosser geistlicher Gewinn, den Film zu schauen. Sehr empfehlenswert.
Danke für den Tipp, Veronika. Und dann möchte ich dir das Lied einspielen, wünsche viel Freude.
nach diesen wunderbaren Klängen von Marco Frisina sind wir zurück in der Sendung, wo es um das gottgeweihte Leben geht. Wir sind im Gespräch mit der Schwester Veronika Ebnöter, die gottgeweihte Jungfrau ist. Und sie hat uns schon einen guten Einblick in ihre aktuelle Tätigkeit im Gefängnis ermöglicht, wie auch die vorherige Tätigkeit in Bolivien als Missionsschwester. Und das war alles sehr spannend gewesen. Und jetzt sind wir natürlich auch gespannt, wie sie überhaupt gerufen worden ist, von Gott den Weg zu gehen, von der gottgeweihten Jungfrau. Veronika, wie hat dich Gott gerufen? Ja, bevor Veronika uns etwas erzählt über ihren Ruf Gottes, möchten wir vielleicht auf ihre Frage eingehen.
Ja, gerne. Sie dürfte ich an der Schwester Veronika einmal anrufen. Ich möchte sie mal fragen, gerne etwas fragen über das Leben, einfach so Orientierung.
Ja, also in dem Fall möchten Sie nicht jetzt, sondern wenn ich richtig verstanden habe, bei mir privat, oder?
Ja, gerne.
Ja, Sie können gerne auf www.frombeeren.ch gehen, dort ist meine Telefonnummer und da könnten Sie mir ja, einfach anrufen, kein Problem.
www.frombeeren. Gut, dann mache ich das, danke vielmals.
Gut, ich freue mich.
Danke.
Ade. Ich auch.
Gesagt mit dem Tag. Adieu. Ja. Jetzt übergebe ich dir das Wort, Veronika, Ruf Gottes.
Ja, also jetzt ganz konkret war das in einer Kirche gewesen, an einem Samstagmorgen, wo ich gebetet habe. Also ich bin schon ein paar Wochen vorher immer wieder, hat es mich in die Kirche gezogen und vor den Tabernakel gesessen und einfach in Stille mit Jesus verbracht, die Stille mit ihm verbracht. Oh, aber nicht gewusst, dass das auf eine Berufung zuläuft, aber es hat mich einfach, ja... Die Gottesbeziehung hat sich vertieft. Und dann an dem Samstagmorgen bin ich dort gesessen und habe das plötzlich gemerkt, es ist wie einfach, es ist so wirklich ein Ruf. Also es ist nicht, ich habe es nicht mit meinen Ohren gehört, aber so es gerufen werden, merkt man dann so im Herz irgendwie. Und dann habe ich zuerst mein Leben gesehen. Also ich habe gewusst, was auf mich zukommt. So in groben Zügen weiss ich, wie mein Leben aussieht. Das ist noch ganz eigenartig. Und gleichzeitig eben so das Wissen oder das Angebot zuzusagen, ganz Gott geweiht sein. Also das ist nicht etwas abstrakt, sondern Jesus ganz zu hören. Und ganz klar einfach mit Haut und Haar. Also nicht einfach nur sich so weihen, wie jeder sich kann quasi Gott weihen, sondern wirklich in Verzicht auf eine Ehe. Das habe ich gespürt. Und natürlich, das war wie ein Heiratsantrag, oder? Das ist ganz, ganz speziell. Und ich bin dann, ich habe natürlich sofort zugesagt. Und dann hat sich das so dann anfangen zu prüfen und so weiter, ja. Da hast aber die konkrete Berufung war ja an einem Tag, in einem Moment gewesen.
Wie viel ist jetzt der Tag? Oder wird der überhaupt gefeiert?
Ja, ganz still. Also das ist etwas, wo die anderen vielleicht auch nicht so interessiert. Aber das ist natürlich einfach im Besonderen Zusammensein mit Gott, ja.
Mhm. Wie sind die Reaktionen gewesen? Familie, Freunde?
Familie hat relativ, also ist überrascht gewesen, hat relativ zurückhaltend reagiert, aber sie hat natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verdauen und nachher ist dann tiptop gewesen. Freunde haben sehr unterschiedlich reagiert, sehr gut eigentlich und dann hat es natürlich auch so Leute gegeben, also das ist ganz krass gewesen, es hat so Leute gegeben, die sich offenbar in dem Moment Männer für mich interessiert haben, die dann ganz, ganz, ganz krass sich abgewendet haben, also wo dann wirklich so, ich bin zuerst gar nicht rausgekommen, das hat es auch gegeben und es hat so die gegeben, die sagen, ja, mach du das, aber ich will mit dem nichts zu tun haben. Also hat querbeet an Reaktionen gegeben.
Seit dem Ruf Gottes, wie hat sich dein Leben verändert?
Hat sich natürlich total umgekrempelt. Ich habe geplant, einfach, ja, für mich war klar, dass ich mal Familie haben. Das hat sich komplett geändert, aber ich habe mich angepasst. Ich bin den Weg gegangen, eigentlich, ich habe es nie bereut. Ich habe immer wieder geprüft, was ist jetzt konkret die Umsetzung von dem Weg, wo soll ich arbeiten, in welchem Land, mit wem und so weiter. Das hat sich geändert und es ist einfach so, dass die Ausrichtung auf Gott, auf den Himmel, also auf das Leben nach dem Tod, ist noch mal ganz in die erste Reihe gerückt, oder?
Mhm.
Ja.
Was denkst du, was ist die Herausforderung von einer gottgeweihten Jungfrau? Oder das Schwierige?
Das Schwierige ist, dass man ganz in der Welt lebt. Man ist wirklich richtig immerso, so sagt man von anderen Sprachen. Also man ist richtig eingetaucht in die ganz andere Welt. Und die Herausforderung ist, den Faden zu Gott nicht zu verlieren. Weil sonst ist man dann sofort verloren, oder? Also verloren. Dann ist man sofort weg von Gott. Man hat einfach den rein den physischen Rahmen vom Kloster hat man nicht. Das, was auch alles mitgegeben wird im Kloster, das hat man nicht. Und das ist sehr gefährlich. Jetzt kann man sich natürlich entscheiden. Jetzt lebe ich einfach zurückgezogen in der Welt und versuche mir da ein bisschen so einen Schutzraum um mich umzubauen. Das ist nicht wertend gemeint, sondern das kann man einfach so entscheiden. Und lebe in dem Schutzraum meine Gottesbeziehung oder wie ich, die sagen, ich möchte beides. Ich brauche den Schutzraum, ich brauche die innere Zelle, die Zweisamkeit mit Gott, aber ich will auch ganz in die Welt, um sie auch rauszuziehen aus dem, was die Welt eben in negativer Hinsicht ausmacht. Mhm. Also ich scheuche die Welt nicht, aber das bedingt wirklich ganz, ganz, ganz starkes geistliches Leben, um nicht verloren zu gehen.
Euer Ordensoberer, wenn wir das so in Anführungsschlusszeichen dürfen benennen, ist der Diözesanbischof. Ist das richtig?
Ja, jede.
Was habt ihr jetzt für eine Beziehung oder wie sieht der Kontakt zu ihm aus?
Das ist wiederum individuell. Ich gehe jetzt, also wir sehen ihn sicher einmal offiziell im Jahr. Da haben wir ein Treffen mit ihm. Aber ich gehe natürlich, ich bin jetzt einmal im Jahr mindestens, oder gehe mal zu ihm, sage, was läuft und ein Gespräch habe ich mit ihm. Und sonst, ja, ich sehe jetzt, wo ich in der Nähe wohne, vom Bischofssitz, sehe ich natürlich immer wieder. Und dann ergibt sich auch wieder so ein Gespräch.
Und
so.
Ihr seid ja eingebunden in die Diözese. Mhm. Wie sieht das auch bei dir aus? In Bonaduz in dem Fall?
Ja, also ich bin ja Teil einfach von einer Pfarrei und arbeite aber auch in dem Safiental. Das ist ein Teil von meiner Pfarrei, wo ich Pfarreihelferin bin, besuche dort Leute, gebe Religionsunterricht oder Handgebe. Das ist so die Einbindung. Aber für eine geweihte Jungfrau ist es zwar empfohlen, im kirchlichen Rahmen zu arbeiten, aber es ist nicht verpflichtend. Also ich könnte jetzt auch in einer Bank arbeiten oder irgendwo in der IKEA oder irgendwo.
Mhm. Wo sind oder wie sind deine Kolleginnen, die gottgeweihte Jungfrauen sind, ja, beruflich eingebunden?
Ja, die eine ist Ärztin, die andere hat eine Wäscherei oder sind Sekretärinnen. Also es ist querbeet. Aber das ist natürlich für sie einfach, ich bin eine von den wenigen in der Schweiz, die den Habitat trägt die ganze Zeit. Und das erschwert schon ein bisschen natürlich dann irgendeinen Beruf, also eine Arbeitsstelle zu finden, wo man dann in Kontakt mit Kunden oder so wäre. Darum wäre das ein bisschen eingeschränkt. Und sie, die jetzt meistens einfach zivil rumlaufen, vielleicht mit einem Kreuzchen oder so, oder nicht einmal, die haben natürlich, die können irgendeinen Beruf ergreifen, oder?
Du bist ja auch schon beim Kurt Eschbacher gewesen. Ja. Wie ist das gewesen?
Ja, cool. Also, ich finde das Medium Fernsehen noch glatt. Also, ich sehe auch ganz klar, dass es auch einfach Schall und Rauch ist. Aber es ist auch ein Mittel. Also, ich habe das eigentlich noch gut gefunden, dass ich die Möglichkeit habe, in so einem Gefäß, wo doch recht prominent ist, können ganz frei meine Meinung auch sagen und auch auf einer ehrlichen Ebene mit jemandem diskutieren, der auch ja, Fragen stellt, die gar nicht so, also wo auch schlau sind, wo authentisch sind, wo ehrlich sind. Und da kann man auch eben so antworten. Also wir sind eigentlich, wir haben dort auf einer guten Ebene können miteinander uns austauschen.
Das war eine schöne Sendung. Ich habe sie auch geschaut. Schön. Veronika, wie tust du deine Ferien gestalten? Und Freizeit hast du vorher schon ein bisschen umschrieben, aber vor allem die Ferien, weil du bist ja so gefordert, also überall beruflich und gebetsmässig, gut, das gibt dir wieder Kraft. Aber wie tust du die Ferien gestalten?
Zuerst muss man vielleicht eine Erwartung abschrauben. Ich bin nicht Ordensfrau. Das heisst, ich bin auch nicht den gleichen Belastungen ausgesetzt, sondern ganz anderen. Also ergo brauche ich eine andere Art von Ferien. Das heisst, ich gehe nicht unbedingt in ein anderes Kloster. Oder ich gehe nicht unbedingt zu verwandten Ferien, die jetzt vielleicht so die klassischen Ferienvarianten für Ordensleute sind. Sondern ich gehe gerne ans Meer. Weil dort einfach so eine Fläche ist, wo keine Menschen sind. Und wo einfach nur so die Einfachheit ist von Sand, Meer und Himmel. Und dort komme ich nachher gehe ich sehr gerne auch in islamische Länder, also auf Afrika. Da liebe ich eigentlich den Austausch oder die Synthese zwischen den Extremen, die es gibt. Also das muslimische Glauben trifft aber auch auf westliche Lebensformen, so die, das Zusammensein von jetzt gerade, zum Beispiel Marokko, wo das so sehr schön zusammenkommt, das habe ich gern. Mhm. Ich reise allgemein sehr gern. Das Geld langt natürlich nicht so. Aber ich gehe auch gerne zelten, weil es einfach ein einfaches Leben ist. So ganz schlicht und so reduziert aufs Minimum.
Schön. Ja, Veronika, du bettest auch sehr viel. Hat man da ein Lieblingsgebet?
Ja, es hat sich im Verlauf der Jahre ist das immer kürzer geworden, weil, ich glaube, je näher man Gott kommt, oder ich sage nicht, ich bin näher bei Gott, aber je mehr man sich in ihm befasst, desto kürzer, desto weniger redet man. Mein Lieblingsgebet ist, Herr, rette mich. Also sind die Worte von Petrus, wo er am Untergehen ist. Weil, ich glaube, das ist so ein Moment, wo er gar nicht mehr auf sich selber zählt, sondern wo er ganz auf Gott muss vertrauen. Und das ist, glaube ich, dann so, dass auf das Gebet sollte jeder Mensch irgendwie kommen.
Mhm. Ja, jetzt haben wir eine weitere Zuhörerin, die anruft. Guten Morgen, Sie sind im Gespräch mit der Schwester Veronika Ebnöter.
Guten Morgen. Morgen, Frau Veronika. Schwester Veronika.
Ja, genau.
Ich habe ein bisschen Mühe, meine Gedanken zu fassen. Ich hatte Chemo und so weiter. Aber was mich einfach ganz fest berührt hat, das Bild, das Sie gebracht haben vom Brut und Brütigam.
Ja.
Weil ich habe das noch nie erlebt, oder? Ich bin nicht geheiratet und so weiter. Aber wie Sie gesagt haben, und der Tanz und alles, das war für mich ganz speziell gewesen.
Schön. Das ist natürlich auch ein Bild, das nicht nur auf geweihte Jungfrauen anwendbar ist, sondern eigentlich auf jeden Mensch. Also es geht um eine intime Beziehung zwischen Mensch und Gott.
Sie sagen, ich bin eben auch in dem Fall, dass ich mich oft sehr einsam fühle.
Ja.
Und zwar unter den Christen. Und ich bin sehr sensibel und empfindlich seit 5 Jahren. Und ich habe einfach ich habe mir eben auch eine tödliche Krankheit gewünscht. Ich habe einfach das Gefühl, man nimmt mich nicht recht ernst. Vor allem, ich sage jetzt in religiösen Kreisen. Und die Oberflächlichkeit, die nach außen so fromm scheint, so eine Frömmigkeit. Und man geht dort her, oder? Wir gehen in eine Freikirche, das heisst, ich gehe eigentlich nie, nur manchmal mit meinem Vater, aber ich kann es nicht, mir geht es schlecht und ich bin einfach ein Kind Gottes und höre Radio Maria. Aber ich will einfach sagen, und dort, und jetzt, zum Beispiel mein Bruder ist geschieden und wieder geheiratet, leider, und der heisst, sie ist eine gläubige Frau, sie geht dort. Aber Gläubigkeit, also ich sage jetzt einmal, das wahre Christsein, muss man nicht sagen, das sieht man und merkt man.
Ja, ich glaube, Sie machen es gut. Also wenn Sie Radio Maria hören, dann holen Sie sich Ihre geistliche Nahrung. Wenn Sie aber jetzt natürlich Christen begegnen, die nicht dem entsprechen, was Sie suchen, dann ist es fast, sagen wir, das Kräfteschonendste, wenn Sie die für die Menschen zwar beten, darf ich den Kontakt auch nicht so suchen. Dafür umso mehr den Kontakt zu Gott und zu den Leuten, die Ihnen auch wirklich Kraft geben.
Das Problem ist, das sind doch die Verwandten. Das ist der Vater, der Bruder. Und da muss man halt, hat man halt gleich auch noch gewisse.
Natürlich, man hat die Verpflichtung, auch sich um die Verwandten zu kümmern und für sie da zu sein. Aber sie ganz für sich, wo sie ihre geistliche Nahrung holen,
sie sagen,
das können sie entscheiden.
Ist genau das.
Gut, tipptopp.
Und was ich auch sehr schön finde, wo sie gesagt haben, es sehe ich Knochenabend.
Ja.
Es sehe so einfach aus.
Ja.
Aber ich glaube, bei jeder Beziehung und so, wenn man es einfach lässt und sagt, wir sind jetzt geheiratet, verliebt und wir sind Christen, wie es bei meinem Bruder passiert ist. Und dann da überall gibt es Löcher, Spälte. Und am Schluss oder nach kurzer Zeit geht das, aber man ist natürlich noch zusammen wegen der Kinder und so. Einfach, dass eigentlich das Arbeit ist. Und es ist eben schon so, für jemanden, den man wirklich liebt, macht eben alles und sie gibt einfach.
Genau.
Und ich verstehe, dass die Leute sich abwenden. Wissen Sie, wieso? Weil, also ich sehe es einfach so, es ist, ich sage so, wie es mir eingegeben wird. Ich tue im Moment sehr viel studieren, aber richtig Kopfweh. Einfach die Norm, die wir haben in unserer Welt. Und wenn du deren nicht entsprichst, dann ist es schon komisch.
Genau, aber ich glaube, wir verlieren einfach zu viel Kraft, wenn wir ständig über die anderen nachdenken, was sie gut machen, was nicht. Ich glaube, wir müssen einfach selber unseren Glauben leben und das strahlt aus und das gibt uns auch die Kraft und die, ja, die Energie dann. Und dann müssen wir uns, ich glaube, ein gutes Zeichen, je mehr wir uns mit dem Glauben befassen, desto weniger denken wir negativ über die anderen an. Das ist so ein paar, so
genau,
ein bisschen das Mass.
Splitter und Balken gewesen. Und ich muss dort ganz fest Buße tun. Ich will immer gerne die Leute verändern. Ich war Lehrerin von Beruf. Ich will einfach immer gerne, aber es heisst, und das habe ich eben alles bei euch gelernt, also bei Radio Maria gelernt, dass es heisst einmal nicht in der Ewigkeit, was hast du bekommen, sondern was hast du und gemacht.
Ja, also der Wunsch, andere zu verändern, ist ja nicht falsch an sich. Aber ich glaube, das Mittel ist, das Beste ist über das Gebet und über das eigene Zeugnis.
Genau.
Und dann haben wir schon das gemacht, was wir machen müssen.
Aber schön. Da muss ich einfach um Geduld bitten.
Ja, das müssen wir alle.
Danke vielmals, Frau Welti.
Okay, und ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Und ich habe einfach etwas gemerkt. Ich bin jetzt nicht geweiht, die Jungfrau, da weiss ich was. Und ich habe viele Fehler gemacht und so. Ich bin jetzt in einer Beziehung, sogar im Konkubinat, was ich leider muss festbeten, weil ich habe nicht viel studiert und es ist alles schwierig, aber Gott weiss alles. Aber im Herz, gell, das ist ja eine Sache vom Herz. Und wie Sie sagen, allein für sich, nicht denken, ich bin die Einzige und so, sondern einfach wirklich. Und ich habe es eben so schön gefunden, wegen dem Tanz.
Ja.
Dass man sich dort führen lässt.
Genau.
Und die meisten Menschen lassen sich nicht. Sie sagen schon, du führst mich, aber wenn es dann dort durchgeht, wo man nicht will. Einfach die Harmonie eigentlich. Mhm. Und was ich auch sehr besonders gefunden habe, von ihren Äußerungen, das Kreuz.
Ja.
Ich leide im Moment sehr, sehr fest, schon seit einigen Jahren psychisch, physisch und so weiter. Und Mutter Teresa ist mir dort auch ganz ein grosses Beispiel, auch viele andere, und denken, oh, eben, die andere Seite dann, aber dass nachher einem die Herrlichkeit wartet und dass der Brütigam immer da ist und nicht einem wie in der Welt plötzlich den Mann verlässt oder so. Einfach, dass eine Einheit ist und eben, aber von dem finde ich, predigt man viel zu wenig, vor allem in den protestantischen evangelischen Kreisen.
Ja, wir sind zurück in der Sendung mit der Schwester Veronika Ebnöter. Wir müssen zwar langsam die Sendung beenden, aber was mich noch würde interessieren, Veronika, hat sich dein Gottesbild jetzt in den vergangenen Jahren verändert?
Ich glaube, nicht verändert, aber ich sehe immer mehr, je mehr ich mich irgendwie auch kenne und so, desto mehr sehe ich seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Also es ist einfach das Bild von Gott wird bunter, wird differenzierter, tiefer, ja.
Mhm. Schön. Danke vielmals für deine Gedanken, Veronika.
Danke dir.
Es ist schön, dass du hier auf Aglisville gekommen bist, ins Studio. Es ist ganz anders, wenn man jemanden vis-à-vis hat, wo man ein Interview führen darf. Mhm. Es ist natürlicher in dem Sinn. Man hat das Gefühl, man ist in einem Gespräch. Und ich danke dir dafür auch für deine Offenheit. Und ja, wünsche dir einfach den reichen Gottessegen und alles Gute für deine Zukunft. Danke, Veronika.
Vielen Dank auch.
Danke.